Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Filmmusik gibt es schon lange. Ganz früher, bevor 1927 der erste Tonfilm herauskam, war das improvisierte Musik bzw. Begleit- oder Untermalungsmusik. Dann kam der erste Filmmusikkomponist, Max Steiner, bekannt vor allem für seine Partituren für Casablanca, Vom Winde verweht und King Kong. Einer der ersten aber, der die Musik zu 100% dem Filmgeschehen angepasst hat, war Ennio Morricone. Und ich weiß gar nicht, wie ich sein Schaffen, seine Genialität und sein gesamtes musikalisches Werk überhaupt erklären soll. Wenn man seine Melodien einmal gehört hat, kann man sie nie mehr vergessen. Seine Musik ist immer emotional und die gesamte Stimmung und auch die Charaktere eines Films werden durch Morricones Kompositionen verstärkt. Und er sagt auch selbst, Bild und Musik sind eine Einheit. Aber Filmmusik muss auch für sich alleine stehen, wenn sie dem Film wirklich dienen soll. Somit kann man schon sagen, dass Ennio Morricone der Begründer des Musikgenres Filmmusik war. Bekannt wurde er vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Sergio Leone. In den späten 1960er Jahren gab es den klassischen amerikanischen Western nicht mehr und Sergio Leone war ein Fan dieser Filme. Ja, er hat das Western-Genre verinnerlicht. Schon zu seiner Dollar-Trilogie schrieb Morricone die Filmmusik und begründete damit seinen Status als Filmkomponist. Spiel mir das Lied vom Tod ist somit der vierte gemeinsame Italo-Western und der erste Teil einer amerikanischen Trilogie, wobei jeder Teil einen bestimmten Abschnitt der amerikanischen Geschichte beleuchtet. Morricones Filmmusik unterscheidet sich sehr stark von traditionellen Western-Soundtracks aus Hollywood. Er verwendet ungewöhnliche Soundelemente, die stilbildend und innovativ sind. Und man muss wirklich kein Western-Fan sein. Ja, man muss nicht einmal Spiel mir das Lied vom Tod gesehen haben, damit einen diese Musik packt und einfängt. Sie wirkt ganz von selbst, durchdringt uns und lässt uns nicht mehr los. Christoph Huber ist Kurator in der Programmabteilung des Österreichischen Filmmuseums, wo er mehrere große Retrospektiven mitkonzipiert hat. Er hat einen Abschluss der Physik an der Technischen Universität Wien und war bis 2014 Filmkritiker und Kulturredakteur bei der Tageszeitung Die Presse. Außerdem schreibt er für zahlreiche internationale Magazine und Websites. Ich habe Christoph Huber zu dieser Folge eingeladen, da er 2022 die große Ennio Morricone-Retrospektive im Österreichischen Filmmuseum kuratiert hat. Christoph, spiel mir das Lied vom Tod, ist bis heute noch einer der bekanntesten Western. Liegt das, glaubst du, an diesem Dreamteam Sergio Leone und Ennio Morricone?
Sicher bis zu einem gewissen Grad. Also die Verbindung, die Morricone und Leone miteinander eingegangen sind, ist eine unvergleichliche, würde ich sagen, in der Filmgeschichte. Es gibt andere Paare, wo man sagt, dieser Regisseur und dieser Komponist haben immer wieder und haben besonders zusammengearbeitet. Aber ich kenne keine andere Verbindung, die dermaßen tiefgreifend war. Was auch insofern erstaunlich ist, dass ja Ennio Morricone, der ja über 500 Soundtracks komponiert hat, viele klassische Filme darunter und für andere Regisseure, also für einige andere Regisseure hat er viel öfter komponiert als für Leone. Aber es sind diese Soundtracks, die sie gemeinsam gemacht haben, die so ganz besonders bleiben. Und natürlich gerade diese ersten paar Western-Soundtracks, also die Dollar-Trilogie, das war schon unglaublich. Und ja, Spiel mir das Lied vom Tod, das ist schon auch nochmal so eine Art Überfilm. Also es ist ja über Western, mit dem Leone diese Liebe, die er zum Western-Genre hat, nochmal größer ausgestaltet als je zuvor. Er ist gleichzeitig, finde ich, die Apotheose des Westerns und auch irgendwie schon dessen Parodie, also ohne da jetzt slapstickartig lustig zu sein, aber die Dinge sind so übersteigert, dass sie fast schon einen komischen Zug auch bis zu einem gewissen Grad haben, obwohl es eine Tragödie ist. Aber das erzählt sich eben auch durch und mit der Musik von Morricone. Also es gibt ja zwei berühmte Melodien eigentlich bei Spiel mir das Lied vom Tod, aber beginnen wir vielleicht mit dem Lied vom Tod selber sozusagen, also mit dieser unvergleichlichen Mundharmonika-Melodie, die etwas ganz Einfaches ist, denn das ist eben im Film selber begründet. Da ist eine Szene quasi, da kriegt jemand die Mundharmonika in den Mund gesteckt und atmet nur ein und aus. Und das hat sich Morricone auch also als Vorbild genommen für diese Komposition, dass er zwar zum einen diesen Untergrund komponiert mit dieser sehr, sehr ätherischen, sehr leisen Klang, in den dann plötzlich so eine Morricone E-Gitarre reinschlägt. Also eines dieser Instrumente, mit denen Morricone den Soundtrack in den 60er Jahren auch ein bisschen revolutioniert hat. So hat man normale Filmmusiken gar nicht komponiert, schon das war aufregend daran. Und dann legt sich aber diese Mundharmonika-Melodie, dieses Ein- und Ausatmen drüber. Und es ist nicht genau im Rhythmus. Also was genau die Absicht ist auch von Morricone, das ist manchmal geht dieses von der Mundharmonika zu früh, dann ist es wieder zu spät und das erschafft eine nervöse Spannung, die in Verbindung mit den Bildern dann noch einmal etwas ganz Eigenes, etwas ganz Besonderes schafft. Also man kann vielleicht dazu noch sagen, also die Zusammenarbeit zwischen den beiden hat auch ein besonderes Gespür, glaube ich, nochmal geschaffen in Leone. Der hat schon gewusst durch die Zusammenarbeit mit Morricone an drei Filmen vorher, wir wollen da was Besonderes, ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk schaffen und Spiel mir das Lied vom Tod beginnt ja mit einer langen, so 10-15-minütigen Szene, bevor eigentlich überhaupt die Handlung losgeht, sondern wo ein paar Kopfgeldjäger sich rund um eine Bahnstation versammeln und jeder vertreibt sich die Zeit so einer.
Und entschuldige, bevor überhaupt irgendein Ton Musik zu hören
genau,
ist.
Genau, und ja? Eben, und da der eine fängt eine Fliege in seinem Revolver, um sich die Zeit zu vertreiben und hört die dann dem Summen zu. Du hörst draußen den Wind pfeifen, das ist auch so ein klapperndes Windrad, das so ein Tack, 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 Tack und so weiter macht. Und alle diese Geräusche.
Die Wassertropfen auf dem
Hut. Die Wassertropfen. Einer stellt sich genau unter einen Wasserturm und da tropft es rauf. Also, und das ist wie Musik konkret schon. Und das ist auch Absicht. Also, und es gibt ja auch widerstreitende Erzählungen, wo zum einen Leone hätte das erfunden, zum anderen Morricone, ohne es zu komponieren, hätte ihm schon den Rhythmus vorgegeben, dass man quasi nur mit diesem Vorbau, also dass die Musik schon beginnt, bevor überhaupt die Filmmusik beginnt, dass bereits das zu ihrer Gesamtidee des Kinos gehört. Also da kriegt man schon eine Vorstellung davon, warum man auch so besonders reingezogen wird in diese Filme, weil sich halt Film und Musik auf eine besondere Art ergänzen und weil das dann auch oft so ist, also wenn man sich zum Beispiel dieses Stück am Anfang öfter anschaut, dann kommt man eigentlich drauf, dass du rein durch Bild und Geräusch, dass dir eigentlich alles klar wird, worum es geht. Das ist schon eine Kinokunst, die bei Leone nochmal ganz besonders und eben genau durch seine Zusammenarbeit mit Morricone so ganz besonders geworden ist.
Ja, ich wollte noch hinzufügen, also diese Besonderheit, glaube ich persönlich, liegt auch daran, dass sich die einfach so lange auch schon kennen, weil die waren als Kinder gemeinsam in der Schule und so, da hatten wir eine ganz andere Geschichte miteinander. Und das, was du schilderst mit den Geräuschen, bevor eben nur dieser erste wirkliche musikalische Musikeinsatz mit der Mundharmonika kommt, Morricone hat erzählt, dass er inspiriert war von einem John Cage-Konzert, wo halt auch unter Anführungszeichen nichts passiert. Und es war der gesamte Score für die Filmmusik schon fertig, bevor der Film fertig war. Und am Anfang hat er nichts gehabt. Jetzt wissen wir nicht, hat er gesagt, naja, wir machen das dann mit den Geräuschen? Oder hat Morricone gesagt, die Geräusche sind auch Musik, so wie bei Cage?
Genau, also weil es ist ja auch, also gerade in den frühen Morricone-Kompositionen, man muss ja sagen, das wandelt sich ja dann auch im Laufe der Zeit und seine späteren Werke sind oft sehr klassischer, orchestrierte im Orchesterscores, während eben in dieser Leone-Phase und auch bei anderen Soundtracks in dieser Zeit, da verwendet er ja ganz ungewöhnliche Stilmittel. Also wir haben vorher die E-Gitarre oder so eine Mundharmonika, das sind ungewöhnliche Instrumente, aber er verwendet ja auch ganz andere Dinge wie Peitschenhiebe und Kojotenschreie und irgendwelches Geklapper und so weiter. Also Dinge, die man nicht per se sofort als Musik definieren würde, sondern wo man sagen würde, das sind eigentlich Geräusche. Trotzdem hat das Morricone von Anfang an in diese Kompositionen mit eingebaut. Also da sieht man auch, wie er anders gedacht hat, um Klangfarben zu erzeugen und auch um seine besonderen Melodien zu erzeugen. Worauf ich noch hinaus will, ist, diese Verbindung Leone-Morricone ist auch deswegen so einzigartig. Das hat was zu tun auch mit dieser Besonderheit des italienischen Kinos an sich, das ab den 40er Jahren, also eigentlich mit dem Neorealismus, wo man sagt, da kam ein neuer Realismus ins Kino, aber was wegging aus dem italienischen Kino zu dem Zeitpunkt, einfach weil es den Drehbedingungen geschuldet war, man hat den Ton nachsynchronisiert, auch in der italienischen Originalfassung. Das ist alles bei fast allen italienischen Filmen über Jahrzehnte hinweg nachsynchronisiert. Du hast keinen Live-Ton aufgenommen, wie es in den meisten anderen Filmindustrien üblich war. Und das hat dem Leone natürlich die Chance gegeben, Morricone die Musik vorkomponieren zu lassen und die dann auf dem Set groß rauszuspielen, sodass die Leute auch im Rhythmus dieser Musik sich bewegen. Es erzeugt eine Harmonie einfach zwischen Bild und Ton, die es sonst nicht gibt. Und ich glaube, das war eine besondere Möglichkeit, die im italienischen Kino da war und die Leone und Morricone, weil da auch zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten, weil die sind natürlich auch unabhängig voneinander irgendwie die Größten und die durch dieses Aufeinandertreffen nochmal Möglichkeiten dem Kino eröffnet haben, die man sich so vorher nicht erträumt hatte.
Was ja auch sehr besonders ist, sind diese vielen Close-ups.
Ja.
Also der Fahrt mit der Kamera so nah in die Gesichter.
Diese extreme Stilisierung, die einfach macht. Und das äußert sich zum einen in diesen ganz radikalen Großaufnahmen, also die noch näher dran sind, als man sonst schon gewohnt ist, weil im üblichen Erzählkino nicht hast du vielleicht die Großaufnahme vom Gesicht, das gibt es bei Leone auch, aber der geht dann noch rein und macht die Großaufnahme von dem Schweißtropfen auf dem Gesicht. Also lauter solche übersteigerten Details. Und gleichzeitig geht er aber auch oft ins andere Extrem und geht in die Totale von der Landschaft. Also geht er dann auch wieder ganz weit weg von den Figuren. Und gerade bei einem Film wie Spiel mir das Lied vom Tod ist es natürlich besonders sinnvoll, weil der natürlich auch ein Film drüber ist, sozusagen wie der Westen entsteht. Also das ist ja dann auch die große Ursprungserzählung des Westen. Da beginnt quasi die Zeit der Kopfgeldjäger, ist schon am Aussterben. Da stirbt ja auch einer von denen dann symbolisch am Ende, während die Eisenbahn kommt. Also das, womit die westliche Zivilisation rüberkommt und der Westen oder dieser Mythos vom Westen, weil der Western ist ja eigentlich kein realistisches Genre, sondern natürlich ein mythisches Genre, in dem sich Amerika die eigene Geschichte dargestellt hat, also mit dem buchstäblich dieser Mythos vom Westen daherkommt. Und das ist natürlich dann auch, und das bringt uns eh ein bisschen zur anderen großen Melodie von Spielen das Lied vom Tod, das eigentlich romantische Orchesterthema, das eher verbunden ist mit der Figur von, die Claudia Cardinale spielt, die quasi auch so die Mutter des Westerns dann wird. Also die ist dann eigentlich keiner der klassischen Cowboys, ist der große Held von Spielen das Lied vom Tod. Weder der Schurke, den Henry Fonda spielt, noch der gute oder halbgute, richtig gute gibt es ja bei Sergio Leone nie. Das ist auch was Interessantes an seinem Westernbild. Den Charles Bronson spielt.
Der ist zumindest das Opfer.
Ja, genau. Aber eigentlich die Heldin ist die Claudia Cardinale, die dann letztlich das Matriarchat oder eine Art von Matriarchat dort begründen wird. Mhm. In dieser Stadt, die eben jetzt entsteht, weil die Eisenbahn kommt und weil die Zivilisation quasi den wilden Westen, wie man es bei uns auch immer früher genannt hat, ablösen wird. Und dazu passen natürlich diese großartigen Landschaftsaufnahmen von Leone besonders, weil dann hast du halt mit dem Zug, der fast minutenlang einfahren oder durch die Prärie da daherzukommen scheint. Und natürlich ist er nach Monument Valley gegangen, also dieser zerklüfteten Berglandschaft im Westen, die durch die Filme von John Ford, den man glaube ich schon einfach den größten Western-Regisseur aus Amerikas nennen kann, geprägt worden ist und an die sich Leone natürlich auch angelehnt hat. Und er hatte eigentlich geglaubt, nach seiner Dollar-Trilogie, die er zunächst gemacht hat, also für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr, zwei glorreiche Lunken heißt er auf Deutsch, dann der
genau.
Dritte, hätte er mit dem Western quasi schon abgeschlossen und wollte sich dann eben vielleicht anderen Projekten zuwenden. Und dann kam aber, ich glaube, es war Paramount, also eines der großen Hollywood-Studios, hat ihm ein Angebot gestellt, weil man gemerkt hat, da ist diese neue Welle, die geht jetzt los. Dieser Herr Clint Eastwood, der vorher bei uns ein kleiner Fernsehdarsteller war.
Hat keiner gekannt.
Genau, der steigt jetzt da auf zu einem Star durch diese Dollar. Filme und so, also da geht was ab. Und die haben dem Leone quasi ein Angebot gemacht, wo er eben nicht Nein sagen konnte, weil er konnte jetzt wirklich nach Amerika rübergehen und Monument Valley filmen, während er für die vorigen Western und wie Italo-Western fast immer üblich, das ist natürlich in Spanien hauptsächlich, also wo man die in Europa halt diese amerikanischen Landschaften nachgestellt hat. Und so konnte halt Leone in Amerika wirklich diese Vision umsetzen, eben, und die er mal so schön beschrieben hat, wie wenn in einem John Ford Western, also im klassischen Western, wer das Fenster aufmacht, dann blickt in eine glorreiche Zukunft. Wenn in meinem Western jemand das Fenster aufmacht, wird er erschossen. Also das ist eine sehr schöne
Anekdote.
Ja, genau.
Na, und er hat natürlich auch mehr Budget gehabt. Ich habe wo gelesen, dass diese Szene, also du hast das beschrieben, wenn also die Claudia Cardinale eingeführt wird, die kommt also an bei diesem Bahnhof und da gibt es einen riesigen Kameraschwenk über den Bahnhof drüber, auf diese herrliche Stadt, die dort.
Genau.
Und allein dieser Aufbau von diesem Kamerakran hat scheinbar mehr gekostet als der gesamte erste Western von der Dollar-Trilogie. Ob es jetzt stimmt oder nicht, aber wenn mehr Budget da ist, kann man dann natürlich auch mehr arbeiten. Mir ist was aufgefallen, und ich vermute jetzt einmal, weil das für mich so ein Aha-Erlebnis war, dass das viele andere vielleicht auch nicht wissen. Du weißt das natürlich sicher und weißt, auf was ich hinaus will. Also der Film heißt Spiel mir das Lied vom Tod. Und das ist dieser Satz, den eben der Bösewicht, also der Henry Fonda, zum Schluss sagt, er sagt es nicht zum Schluss, weil
es
ist die Rückblende, genau. Also wir sehen einen Jugendlichen, der auf seinen Schultern einen älteren Mann hat und der ist am Galgen. Und wenn der Bur zusammenbricht, dann wird der also gehängt. Und der Henry Fonda gibt ihm also die Mundharmonika in den Mund und sagt auf Deutsch, spiel mir das Lied vom Tod. Und im Original, keep your loving brother happy. Das heißt, es ist sein Bruder und nicht sein Vater. Also, meine Frage an dich. Ich persönlich finde diesen Satz, spiel mir das Lied vom Tod, super passend. Aber wieso glauben alle, die das nicht auf Englisch gesehen haben, natürlich, dass das der Vater ist. Und ich habe es jetzt auf Englisch gesehen und es war wirklich ein wirkliches Aha-Erlebnis für mich. Ja. Hast du eine Erklärung dafür?
Meine Erklärung ist ganz banal. Natürlich, die deutsche Synchronkultur damals war eine andere. Man hat halt versucht, die Dinge manchmal fürs Publikum zu erklären. Es gibt die ganze Filmgenres oder Synchronisation, wo man Filme lustiger gemacht hat. Also gerade im Italo-Western gibt es ja da so eine Seitenschiene, die ich großartig finde. Also Bud Spencer, deren Zielkomödien sind super. Ich bin ein totaler Fan. Aber natürlich hat da die deutsche Synchro noch mal was anderes damit gemacht. Auch Englisch, also wenn dann mal europäische Filme auf Englisch einsynchronisiert wurden, haben die auch ganz was anderes oft damit gemacht. Und ich glaube, die hatten einfach nur die Idee, wenn der sagt, spiel mir das Lied vom Tod, wäre das nicht ein toller Titel? Und ist es ja auch. Also man muss sagen, dieser Titel ist auf Deutsch ein Kulttitel, einprägsam geblieben, nicht im Original. Also der Film ist ja sowohl auf Englisch wie auch auf Italienisch in dieser Hinsicht. Also Original ist, wie wir schon gesagt haben, keines, weil alle Fassungen nachsynchronisiert sind. Aber natürlich sowohl in der englischen wie auch in der italienischen Fassung quasi waren die von Leone überwachten Synchronfassungen, für die er selber zuständig war. Und da heißt dieser Film natürlich ja, es war einmal im Westen. Also eigentlich auch Leones großer Mythos vom Westen gibt sich da im Titel schon zu erkennen. Spielen wir das Lied vom Tod und auch das spätere Once Upon a Time in America, auch mit einem der schönsten Morricone-Soundtracks. dann wirklich so Herzensprojekte, während dieser mittlere Film, der auch super ist, ja, ganz großartig, mit in der mexikanischen Revolution mit Rod Steiger und James Coburn. Das war eigentlich ein Projekt, das Leone nicht unbedingt selber machen wollte zunächst, sondern es hat sich dann auch erst ergeben, dass er doch die Regie übernommen hat. Vielleicht auch, weil er nicht loslassen konnte. Er muss ja schon ein Hands-on-Typ gewesen sein, weil sehr berühmt sind ja auch die Erzählungen, wie er bei diesen Dreharbeiten, also nicht nur die Musik ist eingespielt, indem er was vorgibt, sondern dass er den meisten Leuten quasi selber mit sehr ausladender Gestik die Rollen nochmal vorgespielt hat, wie er sich das jetzt vorstellt, wie sie das jetzt machen sollen.
Es waren auch viel mehr Jahre dazwischen. Also die Dollar-Trilogie war wirklich im Jahresabschnitt. Genau. 64, 65, 66 und die Amerika-Trilogie, da waren wirklich viele Jahre 68 dazwischen.
68 und dann 72 oder 73
und der letzte 84, ist erst 84. Der letzte, ja, genau.
Aber natürlich, also man muss ja sagen, die Dollar-Trilogie, das ist halt auch der Anfang einer Karriere. Ja, da ist also Leone, der hat vorher als Regieassistent war tätig, hat einen ziemlich interessanten Sandalenfilm davor gemacht, Der Koloss von Rhodos. Und dann hat er plötzlich die Chance, eben so einen Western zu machen, das ja sein Lieblingsgenre war. Es gab auch ein paar andere Italo-Western, würde man jetzt im Nachhinein, oder Euro-Western auch zu dieser Zeit schon. Das war der Film, der es geprägt hat. Das war dieser Riesenerfolg, was an der Fusion zu tun hatte. Da sieht man schon die besondere Handschrift von Leone. Aber natürlich, das ist ein spottbilliger Film, ja, also kann man sich gar nicht vorstellen im Nachhinein wahrscheinlich, wo er die Dinge noch nicht so ausführen konnte, wie es ist eben, wie man dann in Spielen wir das Lied vom Tod sieht, wie er sich sehr träumt in dieser riesigen Form. Aber er hat schon diesen ganz eigenen Zugang und er hat natürlich diesen ganz eigenen, großartigen Score schon von Morricone. Also die haben sich ja schon länger nicht gesehen nach der Schulzeit, aber da hatten sie sich wieder getroffen und haben sie gemeinsam dran gearbeitet. Und dann liegt ja Morricone mit für eine Handvoll Dollar auch schon einen unglaublichen Score vor. Also wo eben genau diese originellen Instrumentierungen gehen los. Er macht so diese besonderen Dinge. Das ist ein kleiner, spottbilliger 90-Minuten-Film, der aber in ganz Europa ein großer Erfolg wird. Und natürlich kriegt dann der Leone sofort Geld und sagt, wir müssen die Fortsetzung drehen. Also, oder mach noch so einen Film.
Weiter.
Und du kriegst natürlich mehr Geld dafür und so geht das dann auch weiter. Und für Zwergleiche Lunken, also der dritte der Dollar-Trilogie, der ist ja dann schon richtig episch. Der ist auch schon fast 3 Stunden. Nicht? Also,
so wie Spiel mir das Lieb von Tod.
Genau, diese Filme, so lang, die dann so expandieren können. Und es gibt aber diese großartige Anekdote dann natürlich. Also da ist jetzt für eine Handvoll Dollar dieser Riesenerfolg. Und dann beginnen eben Morricone und Leone schon für ein paar Dollar mehr zu arbeiten. Und also ich muss auch sagen, ich liebe für eine Handvoll Dollar, aber für ein paar Dollar mehr ist dann der Film, wo man sieht, ah Moment, das ist diese Riesenvision, um die es Leone geht. Dem geht es eigentlich um so Dinge wie das Verstreichen der Zeit und das Ändern der Zivilisation, nicht nur um diese auch superklassenspannenden Genre- und Western-Geschichten. Und da gehen sie halt aber ein Jahr, nachdem für eine Handvoll Dollar ins Kino gekommen ist, nochmal in Rom ins Kino gemeinsam, weil der noch immer läuft, weil er so ein Erfolg ist, und schauen sich beide den Film an und sagen mehr oder weniger nachher beide, na, so ein Schaß. Also ein Film, wo 99,9% aller anderen Filmmacher froh sein müssten, einen Film zu machen, der so gut ist, sagen die schon, na, aber wir haben
das
größere Ambitionen.
Ja.
Und tatsächlich, also können sie es auch, weil es hätte ja auch anders enden können und dass sie sich grotesk selbst überschätzen und vielleicht glauben, dass sie im Größenwahn versinken. Aber nein, tatsächlich, diese größere Vision gibt beiden auch mehr Raum, um das, was so besonders ist, an ihrem spezifischen Ding, aber auch an ihrer Zusammenarbeit wirklich groß auszugestalten. Das ist schon eine einzigartige Verbindung in der Filmgeschichte und natürlich, die haben auch ihre Mythen und Dinge hinterlassen. Also auch die Karriere von Clint Eastwood zum Beispiel ist undenkbar. Also auch in der Hinsicht muss man sagen, formt die Leone da plötzlich mit. Oder eben diese Idee natürlich, Henry Fonda als den bösen Kopfgeldjäger zu besetzen. Spielen das Lied vom Tod wäre damals auch was Unerhörtes, weil
mit
Henry Fonda
strahlend blauen Augen.
Ja, genau, nicht herrlich. Aber eben der ist ja so berühmt eigentlich dafür, dass er diese integren Figuren normal spielt. Also der war eigentlich fast immer der Gute, vielleicht mit Schattierungen, aber doch eigentlich die Person, auf die man sich verlassen kann. Also den haben wir gerne als Präsident Amerikas besetzt, solchen Rollen. Und dann kommt der Leone her und besetzt ihn als Kopfgeldjäger, was übrigens Fonda einfach fürs Geld akzeptiert hat, muss man auch sagen. Er sagt, er hat noch nie einen Film vom Leone gesehen gehabt, da war ein gutes Angebot und spielt quasi diese Rolle, die völlig konträr ist natürlich zu seinem Image. Und da sieht man dann auch, wie Leone und Morricone das quasi ausnutzen, weil wenn diese Figur, also dieser ganz böse Killer, den aber der Anführer der Killer Gang eigentlich den Fonda spielt, eingeführt wird. Da erkennst du ja zunächst nicht, dass es Fonda ist. Also wenn man ein super Experte ist und Fonda schon an seinem Gang erkennen würde, aber eigentlich siehst du den zunächst lange nur von hinten, der trägt auch so einen Mantel, wo man ihn nicht gescheit erkennt. Und dann ist eigentlich erst diese Szene, wo man begreift, dass er der böse Killer ist, dann ist es eben orchestriert zu dieser Morricone-Musik mit einer Kamerafahrt, die rund um Fonda herumgeht und wo du eben auch zunächst nur von hinten siehst, bis dann die Kamera auf der anderen Seite ankommt und siehst diese strahlend blauen Augen. Es ist, oh mein Gott, das ist ja Henry Fonda. Ja. Wie kann das sein, dass der diesen Mörder spielt? Also,
und da muss man auch dazu sagen, also damals war das ja nicht so, dass die Leute ins Kino gegangen sind und vorher schon, weil sie nicht 5 verschiedene Trailer gesehen haben oder im Programmheft irgendwas gesehen haben. Das war wirklich eine Überraschung.
Ja, genau. Ja. Aber eben, also und ich finde schon, das sieht man im Verlauf dieser 4 Western, die da jetzt gemeinsam machen, von für eine Handvoll Dollar bis zu Spiel und Sieb vom Tod, also wie sich das auch immer mehr steigert und auch wie die Zusammenarbeit immer komplexer wird. Also beim zweiten, bei für ein paar Dollar mehr gibt es ja dann schon diese großartige Idee. Also der Aufhänger ist oft eine Rachegeschichte, weil das halt das klassische Western-Motiv auch ist. Und da geht es dann auch um einen Kopfgeldjäger, diesmal gespielt von Lee Van Cleef, der lustigerweise, weil er immer ganz in Schwarz gekleidet ist, am Anfang zunächst für einen Pfarrer gehalten wird, also aus dem Zug steigt, wenn sie, der sich auch rächen will an einem bösen Schurken. Und die Erinnerung ist quasi, also dieser Schurke, als der seine Eltern umgebracht hat, hat er eine Spieluhr verwendet. Und diese Spieluhr wird dann als Motiv von Morricone in die Musik eingebaut und wird dann auch genutzt von Leone wiederum zur Spannungssteigerung, weil die Duelle, die dann Lee Van Cleef austrägt, macht eben zum Rhythmus dieser Spieluhr. Also die macht so ein Bling, 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 Bling und wenn die aufhört, wird geschossen. Also die Musik selber gibt quasi den Rhythmus der Handlung und der Dramatik vor. Also da sieht man richtig, wie sich die auch inhaltlich so super was überlegt haben, wie das zusammenpassen kann, ineinander greifen kann. Großartig.
Mhm. Ja, du hast vorhin schon gesagt, es gibt also 2 getragene Melodien, also diese, wie wir schon eingangs gehört haben, die Mundharmonika-Melodie und natürlich dieses großartige Claudia Cardinale-Thema. Frauenstimmen haben ja überhaupt bei Morricone in vielen Filmscores eine Rolle gespielt. Genau. Was fällt dir denn spontan ein?
Erstens kann ich da gleich mal sagen, also die da singt bei diesem Thema und auch bei anderen gewichtigen Morricone-Scores, das ist die großartige Edda del Orso, die eben eine, nicht nur in der Soundtrack-Welt, aber also mit der gibt es auch andere tolle Soundtracks, zum Beispiel mit Alessandro Alessandrini, der wiederum die Mundharmonika geblasen hat und spielt das Lied vom Tod. Also man sieht, da ist so ein Netzwerk und ich finde auch, dass gerade unter dem Einfluss von Morricone die italienischen Soundtracks der 60er und 70er, das ist für mich in der Filmmusik die allerinteressanteste Welt, die erreicht was Besonderes, vielleicht auch in Klangfarben und so weiter, das nicht immer so komplex sein mag oder so durchdacht wie bei Morricone selber. Aber die etwas ganz Besonderes ja, hergibt. Also das ist zum einen der Einfluss von Morricone und natürlich eben, also Edda dell'Orso ist jetzt, das kennt schon wieder fast keiner mehr, obwohl die, finde ich, eigentlich weltberühmt sein sollte, weil die ist nicht nur eine tolle Sängerin, wie man alleine an der Stimmführung hört, sondern die hat ja auch selber großartige Ideen und es gibt auch ein paar andere Platten von ihr, aber da fallen mir natürlich sofort ein paar andere Soundtracks, gerade aus dieser Anfangszeit ein. Also weil vielleicht kann man da jetzt auch ausgehend davon, am Anfang steht natürlich immer die Leone Western im Vordergrund und zu Recht, weil sie am berühmtesten sind. Aber gleich in den 60ern als Morricone, der sich ja, kann man vielleicht auch dazu sagen, für Leute, die es nicht wissen, ist ja ganz interessant, der hat ja zunächst eigentlich als Barmusiker sich durchgeschlagen und hat dann auch Canzones mitkomponiert und so weiter, auch wirklich wunderschöne Nummern, ein paar sind noch immer Hits in Italien und so. Also der hatte zum einen einen Fuß in dieser populären Pop-Ecke, zum anderen hat er sich, darauf kommen wir eh noch zu sprechen, auch für avantgardistische Musik interessiert und sie auch praktiziert. Und die Soundtracks sollen dann vielleicht in einer Form die Gelegenheit geben, das auch zu fusionieren und so. Und dann wurde er gleich angefragt und hat in den 60er Jahren für welche der besten italienischen Filme ganz unterschiedliche Soundtracks auch wieder komponiert. Also die mit den Leone-Soundtracks verwandt sein mögen in mancher Form, aber die dann ganz was Eigenes machen und auch oft sehr politisch engagierte Filme. Ich muss denken an die Schlacht von Algier von Ciro Pontecorvo, ein Film über den Algerienkrieg, wo quasi es darum geht, dass die Befreiungskämpfer, die Algerischen, sich freizusprengen versuchen von den französischen Besatzern und wo ein fast nur aus Trommeln und Rhythmus bestehendes Stück komponiert hat, das ganz eingängig und ganz unvergesslich ist. Oder dann eben für die großartigen Italo-Western eines anderen Sergios, da gibt es ja sehr viele, nämlich den Sergio Solima, der auch eine Trilogie gemacht hat von Revolutionswestern, die heißen Cori Uomo Cori, La Resa dei Conti und Faccia a Faccia, alles drei großartige Filme, wo es auch immer um so eine Zweierbeziehung quasi geht. Also Lee Van Cleef spielt auch oft mit, der quasi so wie er mit Clint Eastwood bei den Dollarfilmen bei Leone Beziehung eingeht, spielt er dort mit dem tollen Thomas Millian meistens zusammen und die sind dann so ein widerständiges Paar und eigentlich geht es da immer um so das Erwachen einer Revolutionsbewegung und bei Cori Uomo Cori gibt es eben dann ein großartiges Titellied, das Edda dell'Orso singt. Uomo, quella terra ti darà la libertà. Uomo, sei tu corri quella terra, troverai sempre, per sempre, tu sei me. Wunderbar, das ist völlig mitreißend und dann gibt es noch den dritten, den man da erwähnen muss, wenn wir schon bei den Italo-Western Sergios sind, das ist der Sergio Corbucci, Leichenpflaster an seinem Weg, einen sehr düsteren, nihilistischen Schneewester mit Klaus Kinski als Superschurken und dann gibt es noch zwei mit Franco, also eines mit Franco Nero, Il Mercenario, das ist auch ein ganz eigenartig Revolutionswestern, wo er auch wunderbare Melodien hat, wie für seine Schlusskonfrontation, da heißt die Nummer L'Arena. Das dritte ist einer, der wird dann schon ein bisschen ja, härter und zynischer und auch absichtlich ein bisschen lustiger, aber eher so galgenhumorlustig. Der heißt eben Vamos a matar, Companeros. Und da ist auch das Titellied eben, also lasst uns sterben gehen, Companeros, weil lieber für die Revolution sterben, als so weiterzuleben quasi. Und das ist auch so eine mitreißende Nummer.
Vamos a matar, vamos a matar, compañero.
super.
Und auch hier braucht man, so wie du sagst, den Film nicht, weil die Musik von alleine...
Genau, von alleine erzählt. Und jedes Jahr quasi, wenn ich jetzt wieder, wir machen immer traditionell im Jänner, Februar eine große Retro zum italienischen Kino. Und fast jedes Mal schaue ich mir dann irgendwelche Filme an oder wieder an eigentlich. Und natürlich sind da dann Morricone-Soundtracks dabei.
Ja, du hast vorhin seine avantgardistische Arbeit angesprochen. Er war ja Trompeter, gelernter eigentlich. Mhm. Und da gibt es also Geschichten, wo er also wirklich... den Film laufen hat lassen im Studio und ganz experimentell den Musiker noch nur gesagt hat, spiel, was dir einfällt. Und das sind also ziemlich schräge Sachen. Was du jetzt nicht erwähnt hast, ist der Film Das verfluchte Haus.
Genau.
1968 auch eben von Elio Petri, ein italienisch-französischer Spielfilm. Franco Nero und Vanessa Redgrave,
genau. Die hat aber ein paar wurden.
Genau. Ja, und das klingt wirklich völlig anders als das, was man sonst kennt.
Genau, aber das ist ja, also Morricone war ja zu diesem Zeitpunkt schon eben in dieser Gruppa Novo Consonanza, also glaube ich das wichtigste Improvisationsensemble dieser Zeit. Da war er eines von mehreren Mitgliedern, schon eines der führenden, und die waren auch berühmt in der E-Musik. Also da gibt es auch eine tolle Doku, sage ich dazu. Ich glaube, die findet man auch immer auf YouTube. Die hat der WDR in den Ende der 60er gemacht. Da gibt es eine dreiviertelstündige Doku, wo man sieht, wie die gemeinsam improvisieren, also Morricone und die anderen, und so super zum Anschauen, wenn man sich nach dem Podcast vielleicht auch noch ein wenig Bilder gönnen will. Aber mit denen war natürlich zwischendurch immer wieder auf Tour, und das beeinflusst natürlich auch seine Art zu komponieren oder über Musik zu denken. Und dieser eine Film eben, also Un Tranquillo Posto a Campagna von Elio Petri, ein Regisseur, mit dem er auch ganz eine wichtige Zusammenarbeit hatte, noch mit anderen Filmen, ist der, für den er wirklich die Gruppo Novo Consonanza reingeholt hat. Und die haben diesen Soundtrack dann live improvisiert, weil auch Franco Nero, diese Hauptfigur, der spielt quasi so einen modernen, abstrakten Maler, der immer so Bilder kleckst im Jasper John-Style. Und das ist natürlich, kann man wieder in Verbindung zu sehen, nicht zu diesen Notenclustern, die dann entstehen, wenn diese Gruppe zusammen improvisiert. Also ich glaube, das war vielleicht auch so ein bisschen die Idee dieses Zusammenhangs. Und es gibt dieses Interviewbuch, ich halte es gerade hoch, Ennio Morricone in its own words. Ich glaube, auf Deutsch ist es noch nicht übersetzt worden, wo er mit befragt wird über seine ganze Karriere und ganz toll erzählt. Also anekdotenreich zum einen, also man muss sich mit Musik auskennen, aber dann geht er schon auch tiefer in seine musikalischen Beweggründe rein und erzählt es so, dass auch ich mir viel vorstellen kann. Aber wo er schon sagt, dass auch dieser Einfluss da war von der modernen Musik, also sowas wie Zwölftonmusik zum Beispiel. Und natürlich, man darf nicht vergessen, es gibt dann schon immer wieder diese kleinen atonalen Schlenker, nicht auch selbst in den Leone-Soundtracks, das gehört ja bei ihm auch immer dazu. Aber auch diese Kunst ist dann so einzusetzen, dass die Disharmonie auch irgendwie harmonisch wird. Nicht? Das ist schon auch so eine besondere Gabe bei Morricone.
Ja, also ich habe von dem vorhin erwähnten Film Das verfluchte Haus und Tranquillo Posto di Campagna habe ich jetzt also ein kleines Musikbeispiel ausgewählt, das vielleicht nicht so experimentell klingt, damit mir meine Hörerinnen und Hörer nicht abdrehen. Eigentlich nicht ernst genommen hat als Komponist. Und viele haben von den italienischen Kompositionslehrern, die haben natürlich niemanden ernst genommen, der dann für den Film geschrieben hat.
Ist klar, nicht? Ja. Da warst du ja.
Also das war schon bitter für ihn, und er hat bis zum Schluss immer den so verehrt, seinen Lehrer, und war immer, glaube ich, sehr bedacht auch, dass ihm das irgendwann doch einmal gefällt und dass er das akzeptiert, dass er eigentlich ein großartiger Komponist ist. Da habe ich ein sehr schönes Beispiel gefunden. Also das ist so ein wahnsinnig tolles Stück. Ich höre mir das so oft und so gerne an. Das ist aus dem französischen Gangsterfilm Der Clan der Sizilianer.
Ja, super.
1969 mit Alain Delon und Jean Gabin und Lino Ventura. Ist es ein guter Film?
Ich mag den total gern. Natürlich sind Filme dann also immer aus ihrer Zeit und erzählen Anliegen aus ihrer Zeit und das halt anders, aber da lernt man ja auch was über die damalige Zeit, oder lernt man auch was über die Gegenwart der Gegenüberstellung. Aber zum Clan der Sizilianer kann man quasi sagen, also ist Henri Verneuil, ein sehr guter Regisseur, aber vielleicht kein Visionär wie Leone von mir aus, der da auch versucht zu sagen, einen Übergangsterfilm ein bisschen zu machen, könnte man sagen, so wie Spielen das Lied vom Tod ein Überwesen ist. Aber ich habe den immer geliebt, das ist ein total unterhaltsamer Film, aber auch natürlich, weil ich sofort diese einfache Morricone-Melodie oder diese aus sehr einfachen Noten bestehende Morricone-Melodie gefangen nimmt und mit ihren Variationen durch den Film dann auch mit durchträgt. Nicht? Und das ist, führt vielleicht auch nochmal dazu, dass sowas Besonderes am Morricone natürlich ist, dass er auch Weltkino repräsentiert. Also man, natürlich denkt man zuerst an die italienischen Filme, an Sergio Leone, aber gleichzeitig hat er dann eben zunächst dafür das französische Kino sehr stark und für viele europäische Länder auch komponiert. Nicht? Und gerade in Frankreich die Thriller-Genre, wir werden mit Gimay sicher nochmal drauf zurückkommen, hat er auch in dieser Form mitgeprägt, dann mit bisschen anders gelagerten Kompositionen, als das früher in den 60er, 70er waren. Und erst spät, was auch, glaube ich, mit der Sprachbarriere zu tun hat und einer gewissen Scheu von, also Morricone hat ja nie wirklich Englisch gelernt, aber auch mit einer Scheu vom Hollywood-System, erst spät dann steigt er auch noch in Hollywood mit ein und komponiert dort auch klassische Scores. Also der hat schon überall seine Finger drin.
Seine Finger drin.
Gott sei Dank.
Obwohl er, weil du jetzt gerade zu Hollywood sagst, ja nicht wirklich gewürdigt wurde dort. Also das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis die ihn irgendwie akzeptiert haben. Er hat dann 2007, da war er schon 79, hat er den Oscar für sein Lebenswerk gekriegt. Da hat er vorher noch keinen einzigen gekriegt, obwohl er ganz viele Nominierungen hatte.
Ja, 5 oder 6 Mal war auf jeden Fall, oder öfter noch war er nominiert. Aber das stimmt, ja genau. Aber natürlich, da spielt wieder das mit, was ich vorher schon gesagt habe, dass wenn du halt ein Europäer bist, der nach Hollywood kommst, hast du es nicht so leicht. Also selbst ab den Oscars angekommen zu werden. Und man muss ja auch sagen, also es gibt 1-2 Nominierungen vorher, aber nominiert worden für Oscars ist auch erst, wie er angefangen hat, für Hollywood-Filme zu komponieren, so richtig. Nicht? Mhm. Weil die kommen halt dann an dort und haben die Chance. Das ist schon eine sehr kleine und selbstbezügliche Welt, die nur so ein Mini-Ausschnitt von was ist, wo viel interessantere Dinge im Rest der Welt
natürlich
abgehen.
So aber es waren 2 Nominierungen, die waren direkt hintereinander, 1986 und 87. Also 86 war er nominiert für The Mission.
Ja, genau.
Ein wirklich großartiger Film. Und gewonnen hat damals Herbie Hancock für Round Midnight.
Ja, genau. Was aber auch ein toller Soundtrack
ist. Ja, natürlich.
Sagen.
Aber der Morricone sagt im Interview, er war, also beleidigt sagt er nicht, aber er sagt, er hat das eigentlich nicht verstanden, weil die Musik bei Round Midnight, natürlich, die haben Jazz-Standards gespielt. Das war jetzt nicht super neue komponierte Musik und das hat er halt nicht verstanden. Also ich glaube schon, dass er da sehr beleidigt war. Und 1987 war er nominiert für Die Unbestechlichen, der Film von Brian De Palma. Und da hat gewonnen der Sakamoto für Den letzten Kaiser. Aber ich meine, der Sakamoto ist Japaner gewesen, also, und auch der hat schon vor dem Morricone dann einen Oscar gehabt.
Ja, natürlich. Aber da muss man auch sagen, die banale Erklärung für dieses Jahr kann ich sagen, da war halt Der letzte Kaiser der Film, der alles abgeräumt hat. Also das ist ja auch oft so bei den Oscars, nicht, dass halt ein Film dann gleich 6, 7, 8 Oscars, weil der wird dann nicht als bester Film gewählt sein, da sagen die dann die Wählenden nicht, und die Musik war auch so gut und dadurch verdrängt halt ein Film den anderen, egal wie gut die individuelle Einzelleistung gewesen wäre. Das ist halt dann diese Oscar-Logik.
Ja.
Nicht? Aber
diese Oscar-Logik,
genau, Logik und Anführungszeichen.
Warte, dass ich das jetzt nicht vergesse, weil du hast vorhin diese Genialität gesagt mit der Kompositionskunst. Und beim Clan der Sizilianer hört man diese Kompositionskunst, von der du gesprochen hast, so schön. Da gibt es das erste Thema. Über dieses Thema legt Morricone das sogenannte BACH-Motiv. Das sind also die Töne des Familiennamens von Johann Sebastian Bach. Das sind die Töne BACH. Und dann kommt mit dem Einsatz der Streicher diese wunderbare sizilianische Melodie dazu. Musik Das ist übrigens die Original-Score-Musik, wo die Maultrommel dabei ist. Mhm. Wir haben vorhin schon gesagt, dass er viele unterschiedliche Effekte eingesetzt hat und so. Und die Maultrommel, und das war in meiner Recherche so interessant, habe ich in keiner Aufnahme gefunden. Also es haben also viele Orchester eingespielt und so. Niemand hat die Maultrommel dabei. Das ist wirklich nur im Original-Filmscore drinnen. Vielleicht ein Instrument, was die Orchestermusiker gar nicht mehr können heutzutage.
Ja, wer weiß.
Und da passt doch ein Zitat von ihm selber dazu. Er sagt nämlich: Die Noten sind nicht wichtig, sondern das, was der Komponist aus ihnen macht. Und da hört man dann auch schon ein bisschen seine Bescheidenheit durch.
Ja, und ich kann mich erinnern, das war, muss in den 80ern gewesen sein, bei der Musicbox, die damals noch diese Nachmittagssendung war, die hatten mal ein Interview mit Morricone und da ist mir viel davon einfach im Gedächtnis geblieben, wo er eben auch so über sich erzählt und einfach sagt, na, also auch während ich jetzt hier mit Ihnen sitze, ich könnte eigentlich arbeiten, weil das ist, was ich wirklich tun soll. Arbeiten, 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 ich bin kommunistisch erzogen worden, man muss viel tun in seinem Leben, es geht mir nicht darum, Preise zu gewinnen und so weiter, ich will einfach diese Arbeit machen.
Oft ist es ja so, dass die Eltern sagen, na, lern was Gescheites, wenn die Kinder Musiker werden wollen. Und sein Vater war selber Trompeter. Und dem war ganz wichtig, dass eben der Sohn auch Trompete spielt. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, in diesem Jahr 1969 hat er die Musik für 21 Filme geschrieben. Also du hast vorhin schon gesagt, insgesamt sind es mehr als 500. Aber 21 Filme in einem Jahr, das ist also so unvorstellbar, wo er da seine Ideen hergesammelt hat und trotzdem sich nie wiederholt hat.
Genau, also das ist schon diese Gabe, unglaublich. Also und das ist dann auch, nicht? Das ist das, wenn man sich denkt, er sitzt bei diesem Interview da und denkt, ich denke aber schon wieder über neue Musik nach, während ich hier mit Ihnen rede. Ja. Also der hatte schon auch Idee, hatte so viel, dass er ausprobieren wollte, weil natürlich kennt man andere, die viel produzieren und das mag auch ganz nett sein, aber da entsteht oft eine gewisse Gleichförmigkeit und diesen Eindruck hat man bei Morricone überhaupt nie. Im Gegenteil, ja, der scheint sich fast mit jedem Soundtrack wieder neu zu erfinden oder so. Also gerade in diesen frühen Jahren, wo er ja dann auch noch mit ganz eigenwilligen Instrumentalbesetzungen experimentiert, wodurch die dann noch vielfältiger wirken, so diese Soundtracks in dieser Zeit. Oder eben, also einen, den ich sehr schätze, ist zum Beispiel für einen Thriller von Aldo Lado, Chia Vista Morire, Who Saw Her Die, wo der ganze Film nur aus A Cappella Kindergesängen komponiert ist. Bei ein paar Nummern gibt es da Musik drunter, aber die Grundkomposition ist einfach diese A Cappella Schichten von Chören.
Ja, du hast jetzt, glaube ich, nur den italienischen Titel genannt, oder? Die Stadt wird zum Albtraum, heißt es auf Deutsch.
Ja, ist einer
die Stadt wird, genau. Ja gut, da sind wir wieder bei der deutschen Übersetzung. Der Kinderchor. So viel Kraft durch diesen Kanon und dann kommt eben die Band dazu. Wenn du mir das jetzt so vorgespielt hättest, hätte ich den Morricone vielleicht gar nicht vermutet.
Ja.
Also die Frage, funktionieren diese Filme heute noch? Ich habe mir Jean-Paul Belmondo, den habe ich mir jetzt noch einmal angeschaut. Also dieses G-Mai, das kennen auch ganz viele. Und das ist eigentlich das einzige Stück, das sich durch den ganzen Film zieht.
Genau.
Ja, dieses G-Mai ist, also gefühlt nach jeder Szene kommt diese Musik. Jetzt ist die Musik ja nicht schier und so, aber irgendwann denkt man sich doch, lange Dialoge, lange Szenen, dieses schierche Kunstblut und dann wird der Held zum Schluss erschossen und es ist aus. Also in der Sekunde, wo er erschossen wird, ist es aus. Ich war also wirklich erfüllt und begeistert war ich nach dem Film nicht, obwohl ich ihn früher auch schon einmal gesehen habe. Woran liegt das denn? Haben wir uns filmtechnisch so verändert in unseren Geschmäckern?
Ich glaube gar nicht. Also wenn man mich fragt, wenn man mich fragt, also der Profi, der ist schon okay, aber das ist jetzt... Der ist ja berühmt eigentlich geblieben wegen G-Mai. Aber natürlich, diese Idee, dass er stirbt damit, dass der erschossen wird, das ist ein klassisches Motiv des 70er Jahre und halt dann noch tropft so in die 80er rein, da rinnt es dann so ein bisschen aus, könnte man fast sagen. Gangsterfilme, halt diese pessimistischen Ideen, die eigentlich noch auf den Film Noir der 40er Jahre auch zurückgehen, halt nochmal so ausgestaltet werden. Und also, das ist einfach ein klassischer Kunstgriff auf dieser Seite. Aber ich finde eigentlich interessant, nicht? Also, dass man, während die anderen Melodien oder auch beim Clan der Sizilianer, tolle Melodien, aber dieses Chimay ist nochmal wirklich, als könnte es auch in einem anderen Film sein eigentlich. Also wenn man das hören würde, ohne zu wissen, welchen Film das ist, könnte man sich das eher bei einer Romanze oder so sogar vorstellen.
Naja, das finde ich wieder nicht, weil ich finde, dass diese Musik Chimay von Anfang an irgendwie vermittelt, das geht nicht gut aus. Also es hat schon
eine Romanze, so ein bisschen, muss ja auch nicht gut ausgehen.
Also. Ja, okay. Da haben wir beide recht. Okay, lassen wir es so stehen.
Gar nicht mehr so bewusst, weil natürlich, ich habe das Gefühl, diese Musik immer schon so gekannt haben, aber wie ich dann mal wieder zu nachgelesen habe beim Vorbereiten in Morricone, dass das dann als Single-Auskopplung in ganz Europa so richtig Hitparadenmusik war. Man hat es auch in einer Version mit Disco-Beats unterlegt und so weiter rausgebracht. Also sieht man schon einmal, welche Ausstrahlungskraft diese Morricone, also welche populäre Ausstrahlungskraft sie einfach hat, was schon was Besonderes an ihm ist. Ja.
Die meisten Filme hat er ja gemacht mit dem Mauro Bolognini.
Genau.
Der ist, ich weiß nicht, ob der bei uns jetzt wirklich so bekannt ist, also vor allem für diese Literaturadaptionen von italienischer Nachkriegsliteratur.
Genau,
also ich kenne am meisten, noch am ehesten von 1981, die Kameliendame.
Ah ja, mit der Hyper.
Ja, genau. Und was war noch der zweite Film? Ein heißer November.
Ah, mit,
ja, mit der, genau. Gina Lollobrigida. Mhm. Gut, das sind Filme, die kennt man vielleicht wegen der berühmten Darsteller.
Nein, natürlich, also Bolognini ist so ein Regisseur, der war schon ein Weltklasse-Regisseur, aber so ist das Kino. Bis auf die allerberühmtesten Namen werden vergessen und man kann das eigentlich schön in Zusammenbringen. Also der vorher erwähnte Pasolini, für den Morricone auch mehrmals komponiert hat und so. Der und der Bolognini haben sich am Anfang, also Bolognini war schon Regisseur und hat zunächst Pasolini als Drehbuchautor eingesetzt und Pasolini so den Weg zum Kino ermöglicht. Und natürlich war Pasolini ein viel radikalerer Regisseur und ist darum berühmter geworden. Und Pasolini ist jetzt so berühmt, ist ein Name, den kennt heute noch jeder. Wurscht, ob er Filme von ihm kennt. Bei Pasolini weiß man sofort. Bolognini war auch jahrzehntelang, war der jedes Jahr oder immer wieder mit seinen Filmen auf den Festivals in Cannes, in Venedig, also schon Oberliga. Und in den 60er, 70ern waren viele bei uns auch im Kino. Aber natürlich, das Gedächtnis ist kurzzeitig, auch in den Medien, was überliefert wird, ist es dann sein Name, der ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und wir haben tatsächlich, also wie ich immer sage, da machen wir Retrospektiven, wo wieder viel Morricone drin ist, habe ich letztes Jahr, als wir Pasolini genutzt haben, das eben, also gemacht haben, die Pasolini-Retros genutzt, um es mit Bolognini zu kombinieren, weil es mir auch ein Anliegen war, den wieder ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Dann hatten wir die schöne Anbindung, gerade haben wir Morricone gemacht, mit keinem anderen hat er so viel zusammengearbeitet. Also war gut. Und da kommen dann schon viele von unseren Stammkunden, also die dann schon Kino interessiert sind, also dieser Bolognini, der hat mir ja vorher gar nichts gesagt, das ist eine ganz tolle Entdeckung und so.
Ah,
also
schön.
Das ist dann schon schön, wenn solche Dinge dann auch wieder rauskommen. Ich muss auch sagen, also jetzt das Wiedersehen von Bolognini, der ist schon ein ganz toller Regisseur, aber der ist halt nicht so eben wie Leone, da sieht man, das ist ganz besonders und ganz anders als alle anderen Dinge. Das ist halt Bolognini nicht, der arbeitet relativ normal innerhalb von Genres, aber macht dann schon seine eigenen Sachen drin. Der ist dann schon ein sehr klassenkämpferischer und ganz eigenwilliger Regisseur, aber halt nicht sowas, was dann als überragendes Beispiel stehen bleibt, obwohl es vielleicht zu den schönsten Dingen in der Filmgeschichte gehört und die dann von anderen wieder entdeckt werden.
Ja.
Aber mit dem haben sie, also die haben sich ganz gut vertragen, der Morricone und der Polonini, und für den hat er, glaube ich, 15 Mal oder so komponiert.
Ja.
Also Platz 1, Klapp vor Tornatore.
Ja.
Mit dem er in der späteren Phase dann nochmal so eine lange Zusammenarbeit hatte.
Giuseppe Tornatore hat eine wunderbare Dokumentation gemacht.
Genau, die ist großartig.
Über Ennio Morricone, die können wir wirklich jedem empfehlen, weil da so viel schöne Bilder sind und die ganze Geschichte von Morricone auch erzählt und erklärt wird. Und es ist auch so rührend, wenn man sieht, wie er schon älter war und vor einer riesen Arena voller Menschen mit einem riesigen Orchester seine Musik dirigiert. Und er kommt da raus und ist so klein und bescheiden und lächelt so milde und vorbei. Also so überhaupt nicht... Wie soll ich sagen?
Ja, nicht von sich eingenommen.
Ja,
also es, genau, geht ihm um die Kunst und nicht um ihn selber als Künstler. Das ist immer das. Ja,
und mit Giuseppe Tornatore hat er natürlich gemacht, also bekannt natürlich Cinema Paradiso 1988 und den Ozean, also die Legende vom Ozeanpianist 1998.
Gerade Cinema Paradiso ist ein Film, der für viele Leute genau das, was sie sich über das Kino denken, erfüllt. Aber wenn man sich zu viel mit Kino selber beschäftigt hat, ist das ein bisschen kitschistisch, nicht was, was der Tornatore macht. Das ist mein Problem. Gleichzeitig muss man sagen, ist halt auch, also die große Zeit des italienischen Kinos ist halt irgendwie mit den 80er Jahren zu Ende und Tornatore ist einer der ganz wenigen Regisseure, populären Regisseure, wo die Filme immerhin hier auch noch ins Kino gekommen sind und die sozusagen... ja, das noch ausgestellt haben. Also in der Hinsicht ist mir das natürlich schon sympathisch. Ich finde immer, wenn er die Filme macht, übertreibt er auf eine Art, die eben nicht so super ist wie bei Leone, wo ich die Dekonstruktion auch drin sehe, sondern der will schon den Kitsch. Und das ist halt nicht so meins. Aber das ist ja trotzdem okay. Trotzdem finde ich auch die Morricone-Kompositionen für diese Filme sind natürlich super. Ja, Morricone hat so viele Filme, die als Filme gar nicht so toll sind. Trotzdem ist er mit dem größten Vergnügen angeschaut, alleine um die Morricone-Soundtracks dazu zu hören. Also... das ist schon, ja.
Ja, dann, also wenn wir in dieser Sendung schon so viel über die Filme gesprochen haben und der Film von Tornatore auch Cinema Paradiso heißt, dann enden wir doch mit dieser wunderbaren Melodie aus diesem Film. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Morricone, wo er sagt, Filmmusik braucht Raum, um sich entfalten zu können. Der Film muss der Musik Zeit geben, um sich zu entwickeln. Und das ist in dieser schnelllebigen Zeit, die wir heute haben, wo du in den ganzen Filmen tausende Cuts und Schnitte hast. Das ist schon das Schöne an diesen alten Filmen.
Ganz genau das. Und ich finde, also der Satz beschreibt auch für mich genau diese Magie, die Leone und Morricone gemeinsam entwickeln, so super, nicht? Weil darum werden diese Leone-Filme so lang. Nicht so wie heute, weil man mehr reinstopfen will und ihr kriegt mehr Explosionen und Spezialeffekte für euer Geld, sondern weil der versteht, diese ganze Konstruktion des Films, das braucht diesen Raum zum Atmen und dann eben gerade in diesem Zusammenwirken mit dieser Morricone-Musik. Also die verkörpern für mich, also ein Film wie Spiel mir das Lied vom Tod verkörpert genau das, was Morricone mit diesem Satz ausdrückt auf perfekte Weise, aber es stimmt schon, es trifft natürlich auch viele andere Dinge hinzu. Und auch wenn ich sage, also, dass mir oft alte Filme besser gefallen als neue, dann ist das, also was schnell geschnitten ist oder nicht, das stört mich gar nicht so sehr prinzipiell, weil man kann ja auch mit schnellem Schnitt sehr tolle, sehr rhythmische, sehr interessante Sachen machen. Aber es ist eben genau dieser reflektierte Zugang, der da, glaube ich, da verloren gegangen ist. Weil du kannst auch reflektiert schnell schneiden, aber man hat das Gefühl, heute muss das alles nur so schnell geschnitten sein, weil man glaubt, die Leute haben eh keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Und wenn ich nach 3 Sekunden nicht schon wieder was anderes Neues ins Bild bringe, um ihre Aufmerksamkeit zu halten, dann ist alles verloren. Aber man will sich doch in die Dinge versenken und mit denen auseinandersetzen und nicht nur so oberflächlich, ja, die Zeit weggewischt kriegen.
Aber das bringt mich jetzt natürlich zu meiner letzten Frage. Und das ist jetzt besonders interessant, weil du eben aus der Filmwelt bist und nicht aus der Musikwelt. Aber letztendlich ist das alles trotzdem Kunst und Kultur. Was können denn Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Kunst bringt dich immer, wenn du dich mit ihr auseinandersetzt, auf neue Ideen, auf bessere Ideen, wenn du dich wirklich darauf einlässt. Nicht? Also das ist schon die große Gabe von Kunst, dass sie einem die Welt aus anderem Licht nochmal sehen lässt oder Dinge intensiver klar macht, die einem so vielleicht nicht so klar sind. Also ich habe aus Filmen einfach extrem viel über das Leben gelernt, schon am Anfang. Nicht? Obwohl Filme nicht das Leben sind. Das ist ja dann wieder dieses andere dumme Missverständnis, dass so ein 1-zu-1-Abbild ist. Aber du lernst bestimmte Zusammenhänge zu begreifen, bestimmte Ideen. Und da hilft dir Kunst weiter auf eine Art, wie dir auch kein Sachbuch, das dir vielleicht Dinge besser erklären würde, wenn es dir nur um die banalen Zusammenhänge geht oder wie in einer mathematischen Reihe. Ich war ja Physikstudent, nicht? Da kannst du dann Beweis führen. Aber der poetische Ansatz bewirkt eben was anderes. Also Morricone ist ein gutes Beispiel. Man könnte auch sagen, sein Kompositionssystem, das könnte man sich auch irgendwie mathematisch erklären. Und dann würde man vielleicht so einen glasklaren Beweis vor sich sehen. Aber dass das atmet und dass das, was in uns auslöst, dass es uns emotional bewegt, das ist eben dieser poetische Aspekt, den er noch dazugegeben hat. Und es ist eben nicht nur diese Zahlenreihe, sondern da ist noch was anderes da.